Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Wir, das bin ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite in Düsseldorf zugeschaltet Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Auf der anderen Seite des Rheines.
So sieht's aus, ganz genau.
Hallo.
Ja. Ja, du warst gerade schon Podcasten beim Rasenfunk zu Gast, hast dort eine Stunde über Gladbach gesprochen und wahrscheinlich dann auch über
noch mehr Stunden über alle anderen Spiele, aber ich hoffe, die Stimme sie hält, ja.
Ja, das kriegen wir schon hin. Also, das ist ja, wir haben ja gestern, oder sagen wir so, gestern hat man ja, was Gladbach angeht, natürlich auch viel Grund gehabt, die Stimme zu erheben. Gestern ist am Sonntag, heute ist Montag, Aufnahmetag, und wir sprechen natürlich über das 2:3 gegen Bayer Leverkusen und dann, Yannick, ein bisschen mal was anderes über zwei weitere Spiele.
Ja, englische Woche, ne? Die Bundesliga, 10 Wochen kommt sie gar nicht aus dem Quark und dann so richtig. Direkt 3-7 für Borussia.
So sieht's aus. Erst geht's zum FC Augsburg und dann zum Rückrundenstart zu 1899 Hoffenheim. Aber zunächst bleiben wir in der Nähe, bleiben wir im Rheinland, bleiben wir im Borussia-Park und bleiben wir bei der dritten Heimniederlage. Daniel Farke, der Trainer der Gladbacher, hatte vorab gesagt, Gladbach sei zu Hause eine Macht. 3 Heimniederlagen in 9 Spielen. Siehst du das auch so, dass das mächtig ist?
Nee, ich würde sagen, die Festung ist eine Sandburg, oder?
Im Moment ja. Und ja, und genauso
habe ich auch gedacht, 3 Niederlagen jetzt in 9 Spielen, das ist eigentlich 3-4 mehr sollte man sich pro Saison auf jeden Fall nicht erlauben zu Hause, zumal man, späteres Thema, natürlich auswärts jetzt auch nicht besonders rosig unterwegs ist.
Ganz genau. Und ja, das Ganze fand ich, Spiel gegen Leverkusen war so gesehen, um im Bild zu bleiben, auch auf Sand gebaut, denn Leverkusen durfte eigentlich genau das machen, was es am allerliebsten macht, schnell über die Flügel aufs gegnerische Tor zu laufen, und das ja relativ ungehindert in vielen Fällen, was dazu führte, dass Gladbach eben 0-3 zurücklag und eigentlich das Spiel verloren war und verloren blieb. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass es noch besonders, außer vom Ergebnis her, eng geworden ist. Du warst auch im Stadion, hast es mal aus der Zuschauerperspektive gesehen, Yannick, und ich glaube, du hast nicht viel anderes gesehen als ich, oder?
Ja, ich war blockmäßig gar nicht so weit von euch entfernt, von der Pressetribüne in 20A mit meinem Schwiegervater. An der Stelle mal viele Grüße, treuer Hörer auch. Und so ab der 75. saßen wir in unserer 12er-Reihe alleine, weil doch schon einige den Heimweg angetreten hatten. Also das, glaube ich, beschreibt ganz gut, wie entschieden das Spiel war um diese Zeit. Bin ja kein Freund des Nachhausegehens vorzeitig, aber wenn man das jetzt mal außen vor lässt, konnten die Leute, die es gemacht haben, schon davon ausgehen, dass eigentlich nicht mehr viel passiert. Beinahe wären sie bestraft worden. Das hätte dann besonders die gefreut, die noch da waren bis zum Ende. Du hast gesagt, Leverkusen durfte genau das machen, was sie lieben. Ja, wenn es nur über die Flügel gewesen wäre, aufs Tor zu laufen, sage ich mal. Das 2:0 war ja dann einfach so straight aufs Tor zu laufen, wie es nur geht. Was ich mich beim Spiel gefragt habe, glaubst du, dass es Gladbachs Plan war, so viel den Ball zu haben, oder dass es ihnen auch mal ganz lieb gewesen wäre, wenn Leverkusen so aus dem Positionsspiel heraus gespielt hätte? Denn genau das war ja das Problem, dass eigentlich alles so lief von der Konstellation, wie Bayer sich das wünschen musste.
Ja, und das ist ja dann immer irgendwie die Frage nach dem Huhn, nach dem Ei. Leipzig und Dortmund haben den Gladbachern absolut in die Karten gespielt, sind dann auch fein ausgekontert worden. Also da hat Gladbach eigentlich genau das gemacht, was Leverkusen jetzt gemacht hat. Und die Frage ist natürlich, zwingt man einen Gegner ein bisschen in die Rolle, einfach das Spiel zu machen? Die Gladbacher sehen sich ja als Ballbesitzmannschaft, haben einfach dann auch sehr weit nach vorne geschoben, wie man heute so schön sagt, standen also relativ weit vorne an der Mittellinie schon mit der letzten Verteidigerreihe. Und dann sind die Leverkusen dann natürlich genau da reingekommen. Und ich habe es in meinem Kommentar so formuliert, den wir natürlich in den Shownotes verlinken, so formuliert, dass der Matchplan von Xabi Alonso, dem Leverkusener Trainer, aufgegangen ist und der von Daniel Farke, dem Gladbacher Trainer, nicht. Und personell, Yannick, waren da so ein paar Dinger drin, wo ich sage, ging so.
Ja, die eine Sache, die problematisch war, da konnte Daniel Farke nichts für, das war das Fehlen von Marcus Thuram, der wegen einer Kniereizung aussetzte. Die Besetzung mit Nathan Gumu war naheliegend, aber eigentlich für ein anderes Spiel, also für eine andere Art und Weise des Spiels, nämlich eins mit Tiefe, wo Tempo gefragt ist. Also Gumu hätte gut für Adli bei Leverkusen spielen können. Ja, und mit welcher der anderen beiden fangen wir an? Vielleicht erstmal mit der, die ein wirklicher Wechsel war, nämlich Stevie Leiner hinten rechts. Ich muss zugeben, ich habe auf die Aufstellung geguckt und gar nicht gecheckt, ob es da eine Änderung gibt im Bereich dieser Position. Und erst so eine halbe Stunde vor Anpfiff gemerkt, oh, Leiner spielt, und war etwas irritiert, denn es hat sich nicht wirklich angedeutet. Zwar hat Daniel Farke ihn viel gelobt in den vergangenen Wochen, das macht er aber eigentlich schon die ganze Saison. Und so ein bisschen habe ich mich auch gefragt, warum denn jetzt gerade gegen Leverkusen zum Rückrundstart. Ich weiß nicht, hast du irgendwas vernommen, dass Joe Skelly nicht gut ging? Er ist ja dann auch reingekommen. Also das habe ich wirklich nicht verstanden.
Nein, also es kam aus heiterem Himmel und hat im Grunde auch nicht wirklich viel bewegt. Daniel Farke hat dann ja am Ende auch zurückgewechselt, was jetzt bedeuten kann, dass für Stevie Leiner das Projekt dann schon wieder beendet ist. Einzige Sache könnte natürlich sein, dass man als Club vielleicht einen Spieler nochmal vorspielen lassen will, wenn es Interessenten gibt. Stevie Leiner steht ja immer so ein bisschen im Verdacht, Gladbach vielleicht noch verlassen zu können, zu wollen, weil es eben keine große Perspektive mehr für ihn gibt. Andererseits gab es natürlich auch immer schon die Spiele, in denen man gesagt hat, naja, Joe Skelly braucht mal eine Pause. Jetzt hat er allerdings eine extrem lange Pause gehabt. Darum ist es wirklich verwunderlich, dass es jetzt gerade gegen Leverkusen ging. Vielleicht war es aufgrund der Tatsache, dass Stevie Leiner doch defensiv etwas hartnäckiger ist als vielleicht Joe Skelly und die Leverkusener eben diese schnellen Außen haben und Stevie Leiner da vielleicht der geeignetere Mann schien. So hat es Daniel Farke auch gesagt, im Moment offenbar ein Duell auf Augenhöhe und er hat sich dann eben für Leiner entschieden. Aber ja, er hat dann auch zurückgewechselt. Das war dann ja auch kein Wechsel, der jetzt beim Rückstand da große Offensive gebracht hat. Also ja, scheinbar ist das Experiment dann gleich wieder eingestellt worden. So würde ich das Ganze interpretieren.
Ja, oder es wird jetzt nicht der Grund gewesen sein, dass Stefan Leiner sein Mitchell-Bakker-Trauma bewältigen kann, der ihm ja damals, muss man sagen, den Knöchel gebrochen hat vor anderthalb Jahren. Jetzt war der Kontakt, sage ich mal, häufig nicht so da, denn Bakker hatte da gerade beim 1-0 richtig viel Platz, hat dann, nachdem er zuvor schon so ins Visier der Fans geraten war, auch ein bisschen aufreizend gejubelt. Das, ja, gerade mit der Vorgeschichte mit Leiner kann man sich das vielleicht sparen, sonst muss man jetzt nicht alle Provokationen unterdrücken, aber die war vielleicht unnötiger als sonst. Nee, aber ja, ich habe es probiert, mir zu erschließen. Vielleicht haben wir zu offensiv geschrieben, dass, also es war der Tenor des Textes von Anna Gobrecht, dass das Lob für Leiner eigentlich eins ist, für das er sich nicht viel kaufen kann. Jetzt konnte er es doch. Er durfte nämlich beginnen gegen Leverkusen. Aber ja, es würde mich jetzt dann schon wieder verwundern, wenn er im nächsten Spiel in der Startelf steht. Aber das ist das. Das eine Experiment, das neu und überraschend war, das andere kam nicht überraschend, aber ich muss jetzt schon langsam gucken, dass ich nicht fast schon ungehalten werde, was Christoph Kramer auf der 10 angeht, weil es erschließt sich mir wirklich von vorne bis hinten nicht. Also er ist der große Anlaufkoordinator, er ist ausdauernd, aber der offensive Input und Output von Christoph Kramer ist einfach für diese Position, mir fallen gar keine Beispiele ein, was so ähnliche Experimente in der Bundesliga angeht. Er hat weiterhin keinen Schuss aufs Tor abgegeben und ich habe das Gefühl, er ist einfach ein richtiger Bremsklotz vorne im Offensivspiel. Man muss es so sagen. Es ist ja auch, wissen ja, wir haben ja alle nichts gegen Christoph Kramer und ich weiß gar nicht genau, wie er seine Rolle da vorne wirklich sieht, aber dieses Experiment muss jetzt bald mal beendet werden.
Ja, also definitiv sehe ich genauso. Christoph Kramer hat im Spiel weder eine Torvorlage noch einen Torschuss produziert. Und wenn man das natürlich dann in Verbindung mit Nathan Gumu sieht, der da vorne ja auch nicht gerade als torgefährlich definiert werden kann, denn er selbst über sich sagt ja, dass er eigentlich mehr Vorbereiter als Torjäger ist, dann habe ich in den beiden zentralen offensiven Positionen zwei Spieler, die überhaupt nicht torgefährlich sind, habe aber auf der Bank einen Lars Stindl sitzen. Wir hatten ihn im Interview, er war ja richtig gehend heiß und hat gegen Leverkusen ja auch schon tolle Spiele gemacht und vor allem, er kann Tore schießen. Er hat nicht zuletzt, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, ist klar, aber er hat Deutschland zum Confed-Cup-Sieg geschossen, auch in zentraler Mittelstürmerposition. Also er hätte beide Positionen gut spielen können. Und was die Anlauferei angeht, da hat man ja in Jonas Hofmann eigentlich den Initiator des Anlaufspiels, der jetzt relativ weit zurückgezogen spielte und überhaupt nicht im Spiel drin war. Also da gibt es schon einige andere Optionen. Florian Neuhaus war, das hat Farke gesagt, noch keine. Er hat auch gesagt, dass er aus einer tieferen Position kommt. Wenn das dann alles so ist, dann muss man vielleicht wirklich mal über eine Systemänderung nachdenken, dass man vielleicht auf zwei Achter setzt. Das könnten dann ja Neuhaus und Hofmann sein. Aber Christoph Kramer tut man ja auch gar keinen Gefallen damit. Ich habe ja mich dann nach dem Spiel ein bisschen durch Twitter gearbeitet und habe die Fanreaktionen angeschaut. Und da war das auch immer wieder ein Thema. Also nicht nur du bist genervt davon, sondern auch viele Fans. Und da bin ich also wirklich der Meinung, da sollte sich Daniel Farke schon für Augsburg was überlegen. Und ich sage, auch wenn Daniel Farke jetzt noch diese richtig angedeutet hat, dass Florian Neuhaus schon startelfreif ist, aber bitteschön, dann lieber 60 Minuten Florian Neuhaus als etwas inspirierteren Spieler auf der 10 als das nochmal mit Christoph Kramer. Und dann, ja, Lars Stindl ist gesperrt. Deswegen fehlen dann also, wahrscheinlich wird auch Markus Thuram noch nicht wieder da sein. Muss abwarten, wie sich das mit seinem Knie überhaupt entwickelt. Und minus 2 vorne, da geht eigentlich kaum was an Neuhaus vorbei.
Ja, das sehe ich auch so. Es gab ja dann, es war noch nicht mal eine Stunde gespielt. Man merkt das immer. Ich musste an euch denken, als dieser Dreifachwechsel vollzogen wurde. Vor allen Dingen an den Kollegen Thomas Grücke, der die Einzelkritik macht. Denn das heißt immer, die Anwechselspieler bekommen noch eine Note. Also es muss ein bisschen mehr hingepinnt werden und ein bisschen mehr bewertet werden. Das war der Fall und das gab es unter Daniel Farke noch nicht, oder?
Also nein, also er ist ja, aber, ja, er ist ja ein Spätwechsler, ein bekennender Spätwechsler auch. Steht ja dann einerseits, finde ich ja nicht so schlecht, wenn man auch seiner Mannschaft irgendwo eine gewisse Zeit gibt. Aber hier war es wirklich, hätte man eigentlich schon vor der Pause wechseln müssen. Also ein Kollege sagte, Julian Nagelsmann hätte eiskalt vor der Pause schon dreimal gewechselt, weil es einfach nach vorne gar nichts ging. Es ist schön, wenn Gladbach, Daniel Farke hat ja dann, du hast eben auch gesagt, viele Statistiken sprachen für Gladbach, 15 Torschüsse. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, bis auf die beiden von Lars Stindl, hat, glaube ich, Leverkusen keine Probleme damit gehabt, mit den Gladbacher Abschlüssen.
Ja, und schöne Statistik auch zu den Torschüssen. Das ist das ultimative Beispiel fast, warum Expected Goals einem so weiterhelfen. Denn die, also hinter den Torschüssen steckten ja nicht besonders viele. Gladbach hatte den geringsten Wert der ganzen Saison pro Schuss, also 0,06 pro Schuss, den sie abgegeben haben. Minusrekord, Leverkusen seinen zweitbesten der Saison. Also wenn die geschossen haben, war es auch in der Regel gefährlich. Also ja, für diese 15-13 konnte sich Gladbach wirklich nahezu gar nichts kaufen.
Und auch nicht für die 58, 59 oder 60% Ballbesitz. Es war einfach wirklich nur ein Ballbesitz um des Ballbesitzes willen und es kam wenig bei rum. Das gleiche gilt auch für die Zweikampfwerte, weil die entscheidenden Zweikämpfe, die gingen verloren und für mich war dann eigentlich dieses ganze Spiel zusammengefasst im Laufduell von Nico Elvedi mit Armin Adli. Das hat alles gezeigt. Leverkusen hat Gladbach ganz einfach stehen lassen und ich weiß gar nicht, ob es für Gladbach so gut war, dass Lars Stindl hinterher noch 2 Wuttore erzielt hat. Und ich glaube, der war richtig geladen, dass er da auf der Bank schmoren musste, während da vorne überhaupt nichts zusammenging. Ja, da
hat er die beiden Dinger. Weil die Wut sich ja noch kanalisiert hat in einer kleinen Rudelbildung. Deswegen, sonst wäre es vielleicht okay gewesen, weil er hätte am Mittwoch gegen Augsburg spielen können. Aber dann hat er sich ja die gelbe Karte noch nach seinem zweiten Tor abgeholt, weil er da auch mit Mitchell Bakker sich nicht ganz grün war, der dann wieder im Mittelpunkt stand. Also ja, Mitchell Bakker hat Borussia sozusagen mehrfach wehgetan in diesem Spiel.
Ja, definitiv. Und dann kommt noch dazu, dass eben Lars Stindl nach dem Spiel auch keine Interviews geben wollte. Also er hatte die Nase wirklich gestrichen voll und ja, oder die Schnauze, wie man es dann wahrscheinlich sagt.
Ja, aber ich glaube, das war eine Schnauze,
im definitiv. Podcast, ja. Also würde ich ihm auch gar nicht schlecht anrechnen, dass er da gesagt hat, ich sag besser nichts, denn für ihn war es ein ganz komischer Tag. Sitzt erst auf der Bank, kommt dann rein, schießt die beiden Tore, das zweite Tor sah ja auch richtig gut aus, aber ich finde, gerade da hat man auch gesehen, dass er wirklich voll mit Wut war, den Ball da wirklich einfach so nach dem Motto, jetzt bolze ich ihn halt mal rein, bumm. So, dann ging er unter die Latte und rein und genutzt hat es nichts am Ende. Und ich weiß nicht, ob es da nicht einfach die ganze Geschichte so ein bisschen verschleiert. Daniel Farke oder auch Julian Weigel haben danach sehr positiv über das Spiel gesprochen, haben sogar den Ausgleich noch in den Mund genommen, der möglich gewesen sei. Aber ich sag mal, Ich habe da kein Spiel gesehen. Vergleiche ich es mit dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, als auch am Ende Gladbach ein bisschen aufkam, aber im Grunde genommen hat Leverkusen völlig verdient und überlegen dieses Spiel gewonnen.
Ja, und ich fand es bei den Gegentoren besonders eklatant. Klar, es waren dann wieder Umschaltsituationen, Gladbach kam nicht hinterher, aber beim 0-1 und beim 0-3 war das Rücklaufverhalten ja okay. Es waren ja dann wieder genug Leute da und man hatte alle Möglichkeiten, das zu klären. Aber dann in 5-gegen-3 Situationen so zu verteidigen, Julian Weigel, beide mal so ein bisschen alibihaft so den Fuß reingestellt, dann geht er beim 0-3 den Laufweg von Amiri nicht mit. Das ist jetzt dann aber nur einer von vielen, die man da rausnehmen könnte. Also das war schon sehr problematisch und dann kann man auch noch so gute Strukturen herstellen, um genau wieder hinter den Ball zu kommen. Wenn man am Ende so verteidigt, Daniel Farke hat ja immerhin da kritisch gesagt, es fehlte die Schärfe in den Zweikämpfen, ein Wort, das wir aus dem Interview mit Lars Stindl kennen. Und nach wie vor frage ich mich, woran es denn liegt, dass immer wieder diese Schärfe fehlt.
Ja, das ist ja genau das, was Lars Stindl im Interview auch gesagt hat. Diese Schärfe ist einfach der Unterschied, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Und ich glaube, wenn man wissen will, was diese Schärfe ist, dann muss man sich nur Leverkusen angucken. Die haben nämlich genau diese Schärfe gehabt. Die haben im Grunde genommen ja ihr Konzept wunderbar durchgespielt, die Leverkusener, haben Gladbach rausgelockt, haben dann ihre schnellen Außen eingesetzt, so wie es eigentlich fast in jedem Gladbach-Spiel der letzten 6 Stück hat ja Leverkusen nun in Folge gewonnen und eigentlich immer nach dem gleichen Prinzip. Selbst in Leverkusen darf Gladbach meistens mehr spielen und Bayer kontert dann eben wild vor sich hin und haben dann einfach die Leverkusener ihre Chancen eiskalt genutzt, das muss man so sagen. Amiri kommt rein und ein paar Minuten später darf er dann den Ball ins Tor schießen. Klar, der ärmste Kerl an diesem Abend war mit Sicherheit Jonas Omlin, der Gladbacher Torwart, der Neue, der gleich mitbekommen hat, wie brutal die Bundesliga sein kann. Natürlich wurde auch beim einen oder anderen Fan im Netz die Frage gestellt, hätte Jan Sommer den einen oder anderen Ball gehalten. Ich würde ihm da keine Schuld zuweisen, sondern
ich
einfach
fand, sagen. Ich fand eher, dass man beim 0-1 hat man ja sogar gesehen, was Omlin mit seiner Länge machen kann. Da war er ja mit den Fingernägeln so ein bisschen noch dran und dann ist der Ball gegen den Pfosten. Also ja, ein maximal undankbares Debüt, aber da habe ich jetzt gar keinen Faktor gesehen, dass das Borussias Chancen irgendwie gemindert hätte.
Nein, definitiv nicht. Er konnte einem wirklich schon ein bisschen leid tun. Also gerade auch bei diesem 2-0, wo eigentlich von der ersten Anlaufsekunde der beiden eben schon benannten da klar war, was passieren würde und eigentlich nur noch Omlin hätte verhindern können, dass da dieses Tor fällt, konnte er dann am Ende nicht. Also von daher, am Ende hat er noch versucht, mit nach vorne zu gehen und vielleicht seine Länge anderweitig noch einzusetzen. Das wäre für ihn persönlich natürlich eine tolle Sache gewesen. Für Gladbach ein wichtiger Punkt, aber eben auch einer, der extrem viel verschleiert hätte. Also ich muss sagen, ich habe deutlich mehr erwartet von den Gladbachern. Es geht um diesen Europapokalchance. Bayer Leverkusen hat sich dahingehend natürlich richtig einen Vorteil verschafft, ist jetzt im Flow, ist nur ein Punkt hinter Gladbach, aber Gladbach hat es abreißen lassen. Wolfsburg ist jetzt 4 Punkte schon weg. Das ist das wirklich Ärgerliche an diesem Spiel. Statt wieder mal einen Schritt nach vorne zu tun, stagniert Gladbach. Die anderen machen diesen Schritt nach vorne und schon ist dann ein Gap, dass man erstmal wieder schließen muss. Ja, Wolfsburg kommt noch nach Gladbach. Ja, Freiburg kommt noch nach Gladbach. Ja, auch Union Berlin kommt noch nach Gladbach. Das sind die Spiele, auf die es ankommt. Aber dummerweise kam jetzt auch Leverkusen nach Gladbach und da gab es dann das, was es gegen Leverkusen leider zuletzt immer gab, nämlich die Niederlage.
Ich überlege, was gibt es noch für Personalien, sonst hätte ich fast schon eine gute Überleitung gehabt zu den Mannschaften, zu denen Gladbach jetzt bald kommt, was ja auch interessante Konstellationen sind. Vielleicht kurz noch über den Vorlagengeber des ersten Tores. Hannes Wolf ist ja einer der Eingewechselten gewesen. Ich habe da auch nicht ganz so verstanden, dann war ja Wolf erst rechts, Hofmann in der Mitte, Stindl links, da wurde getauscht irgendwann. Das hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber Wolf ja dann der Vorlagengeber beim, ich habe es nachgeguckt, weil ich das zufällig letzte Woche gemacht habe, zweitlängsten Angriff dieser Saison, der zu einem Tor führte. Ich meine, es waren 19 Pässe am Ende, ich kann es aber nochmal nachreichen. Wolf der Vorlagengeber, wie hast du ihn gesehen? Also man hat, glaube ich, sowohl immer gesehen, was er Positives einbringen kann, als auch was dann problematisch ist. Also er wühlt natürlich auf, sobald er da ist, aber läuft eben Gefahr, dass es auch kopflos wird.
Wirkt zumindest. Also ich bin ja durchaus immer einigermaßen Befürworter von Hannes Wolf, weil ich glaube, dass er mit seiner anderen Art dem Spiel manchmal wirklich gut tun kann. Er hat gezeigt, und das hast du ja gerade auch gesagt, wie er das kann. Er hat auch gezeigt, dass er Borussenfußball kann, weil er war involviert. Und ich erinnere mich da an sein Debüttor gegen RB Leipzig damals, noch in der ersten Marco-Rose-Saison oder in der ersten Saison von Hannes Wolf unter Marco Rose, als er da auch in diesen Spielablauf richtig involviert war. Also er kann Gladbach-Fußball spielen und hat in dieser Kombination dann auch den entscheidenden Pass zu Lars Stindl gegeben. Und das sind die Dinge, die Hannes Wolf dazugelernt hat. Und gerade dieses Wühlen und dieses aggressiv auch mal reingehen und dieses auch körperliche Präsenz vielleicht mal zeigen, das unterscheidet ihn ja so ein bisschen im Gladbacher Kader. Und wenn man das gewinnbringend einsetzt, bleibe dabei, dass zu dieser Mannschaft vielleicht ein etwas anderes System besser passen würde, eben dieses 4-3-3, weil man eben mehr Spieler hat, die mehr Achter als Zehner sind. Dazu zähle ich dann auch Hannes Wolf. Das haben ja auch unsere Experten von Create Football damals herausgearbeitet in ihrer Analyse zu Hannes Wolf, dass er aus der etwas tieferen Position dann eben in diese Kombination reinkommt. Und so ist es dann ja auch gewesen. Ja, und sein Spiel hat natürlich auch ein gewisses Risiko, weil er eben diese, sagen wir mal, diese Zweikampfsituationen sucht. Und die kann man natürlich auch immer gegen sich ausfallen lassen. Und dann hat man natürlich einen gewissen freien Raum im Rücken. Das ist ja das Problem, was das Spiel von Hannes Wolf mit sich bringt. Aber ich finde, dass er immer engagiert ist und dass er den anderen schon vorgemacht hat oder vormachen kann, wie man dann eben auch mal einen Gegner bearbeitet.
Ja, und er ist jetzt zumindest etwas, was vorher fehlte, er ist eine Option von der Bank. Also selbst wenn er da jetzt dann immer regelmäßige Joker-Einsätze hat von 20 bis 30, vielleicht ein paar mehr Minuten, dann wäre das schon mehr, als man zuletzt monatelang, muss man sagen, gesehen hat.
So, und jetzt werde ich mal provokativ und sage, ich glaube, dass er sogar vielleicht eine Option sein könnte für die Startelf. Denn wenn ich gesehen habe, wie Ngumu sich doch schwer getan hat, an der Position wäre es vielleicht mal eine Überlegung wert, mit Hannes Wolf auf der Position, die bis jetzt immer Alassane Player eingenommen hat, mal zu bringen, Player dann mal ins Zentrum vielleicht zu ziehen oder als Neuner aufzustellen oder eben Lars Stindl auf eine der beiden Positionen und Player auf die andere. Also und dann eben an der Seite von Jonas Hofmann, wenn dann eben Florian Neuhaus vielleicht doch noch nicht so weit ist, dass er die Startelf da rein drängt. Also warum nicht auch mal mit Hannes Wolf, gerade in Augsburg, wo es dann so ein Spiel gegen einen Gegner, der eigentlich auch so dieses fickerige Spiel so ein bisschen mit sich bringt. Und also mein Plädoyer wäre vielleicht auch dann, wie gesagt, wenn Florian Neuhaus in den Augen von Daniel Farke noch nicht so weit ist, vielleicht auch mal auf Hannes Wolf zu setzen.
Ja, lass uns das gleich im Detail besprechen, im Aufstellungstipp. Jetzt hast du ja schon vier Elftel quasi formuliert. Aber vielleicht einmal auf diese Restwoche im Großen und Ganzen blicken. Also Borussia ist zu Gast beim Team, das am zweitlängsten nicht gewonnen hat. Aber das ist am Samstag Hoffenheim. Und erstmal ist man zu Gast beim Team, das am längsten nicht gewonnen hat, dem FC Augsburg. Und das auch erst einmal zu Hause gewonnen hat. Man könnte daraus eine 6-Punkte-Forderung ableiten, aber wir wissen ja beide, dass das wahrscheinlich vermessen wäre.
Also ich sag mal so, 4 bis 6 Punkte sollten es schon werden, wenn Gladbach irgendwie ambitioniert bleiben will, weil sonst droht ja die Saison so ein bisschen abzureißen frühzeitig, weil die anderen, wie gesagt, sind gerade im Flow. Ich denke da an Wolfsburg. Union Berlin hat sich auch wieder aufgerappelt gegen besagte Hoffenheimer. Und diese Gegner, die dann eben von anderen besiegt werden, wie auch immer, Augsburg hat sich ja in Dortmund gut verkauft, kann sich aber nichts dafür kaufen, wenn es dann am Ende 3-4 ausgeht. Hoffenheim hat bei Union Berlin eigentlich, das wird auch Ansatz für eine Geschichte, die ich mir überlegt habe zu dem Spiel, hat er eigentlich genauso verloren, wie Gladbach da verloren hat. Und diese Parallelen zwischen Gladbach und Hoffenheim mal aufzuzeigen, zwei Mannschaften ambitioniert, zwei Mannschaften, die aber dann irgendwie ihr Potenzial nie abrufen, das kann man sich mal anschauen. Aber Augsburg ist natürlich dann der Gegner, der Gladbach immer schon wehgetan hat. Und Jonas Omlin hat gesagt, naja, das ist eine Mannschaft, die im Grunde dasselbe tut wie Leverkusen. Vielleicht nicht mit dem extremen Speed, aber sich zurückziehen und dann auf die Konter zu warten. Und ich glaube, Yannick, wir erinnern uns an genügend Spiele, wo genau das zugetroffen ist.
Ja, bei Augsburg kommt jetzt ein anderer Faktor noch hinzu. Die haben einfach 5 Winterzugänge. nicht nur geholt, sondern auch eingesetzt in Dortmund. Das ist ja Kaufhaus des Westens fast. Kaufhaus des bayerischen Schwabens im Prinzip. Die auch zum Teil direkt Tore geschossen haben, vorbereitet haben beim 3-4, also bei der 3-4 Niederlage des FCA in Dortmund. Also das wird sehr interessant. Gute Nachricht für Gladbach. Ich glaube, alle Ex-Gladbacher sind verletzt. Also da kann schon mal keiner ein Tor machen.
Ja, aber es gibt ja dann den einen Fast-Gladbacher, den wir ja auch als großen Kandidaten gesehen haben, Beljo, den kroatischen Stürmer. Der ist ja fast schon, wenn man so die Gladbach-Fangemeinde mal durchscrollt, fast schon prädestiniert, in diesem Spiel ein Tor zu machen.
Es könnte jetzt sein, dass wir präventiv darauf hinweisen und es deshalb nicht passiert, aber sonst wäre es naheliegend, ja.
Ja, dann wäre es wahrscheinlich eine self-fulfilling prophecy oder sowas. Dann heißt es, ihr habt es herbeigeschrien. Aber es wäre halt typisch für Gladbach. Typisch für Gladbach wäre allerdings auch gewesen, Leverkusen im Hurra-Stil zu besiegen und dann in Augsburg zu verlieren. Vielleicht ist somit die Niederlage gegen Leverkusen ein gutes Omen für das Augsburg-Spiel. Das sind natürlich alles skurrile Thesen, das ist ganz klar. Weil letzten Endes geht es darum, Gladbach muss einfach in der Lage sein, seine Qualitäten abzurufen. Dann kann es so ein Spiel in Augsburg natürlich gewinnen. Aber mit einer Leistung wie gegen Leverkusen und mit einer, sag ich mal, sehr luftigen, passiven und so weiter Herangehensweise in der Defensive und einer nicht wirklich gefährlichen Offensive, dann wird es natürlich schwierig in jedem Spiel. Aber ich glaube, das ist jetzt auch eine Erkenntnis. Dafür muss man nicht wirklich sich länger mit Fußball beschäftigen.
Nee, das stimmt natürlich und wir wollen jetzt auch noch nicht den Teufel an die Wand malen und zu schwarz malen, aber jetzt mal angenommen, Borussia würde diese beiden Spiele verlieren in der Woche und dann weiß man ja, Augsburg hat 3 Punkte mehr, Hoffenheim hat 3 Punkte mehr, Stuttgart spielt gegen Hoffenheim Mittwoch. Da ist ja schon fast eine Konstellation, wo der Blick nach unten gehen muss und es sollte zumindest der Anspruch sein, in dieser Woche klar zu zeigen, dass das nicht der Blick sein muss, sondern dass der Blick weiter Richtung Anschluss nach oben geht. Das ist punktemäßig wichtig. Das ist auch wichtig einfach fürs Gesamtbild, für die Gesamtstimmung. Also, ja, das hat man sich jetzt, sage ich mal, mit der Leistung am Sonntag eingebrockt, dass doch direkt einiges auf dem Tisch liegt.
Ja, und unser Kolumnist Winfried Schäfer, der Ex-Borusse, hat ja genau darauf hingewiesen, dass der Start natürlich gut verlaufen kann und damit Gladbach richtig Feuer geben kann für den Rest der Rückrunde. Dass er aber auch, wenn es nicht so gut läuft, natürlich schon sehr problematische Situationen hervorrufen kann. Und genau diese Niederlage gegen Leverkusen ist natürlich erstmal irgendwo ein Alarmsignal, weil wenn man jetzt nicht diese 4 bis 6 Punkte holt aus den nächsten beiden Spielen, dann steht man schon wirklich ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, weil die anderen eben auch kommen. Selbst Werder Bremen nach dieser unglaublichen Klatsche in Köln nur 1 Punkt hinter Gladbach und da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, das ist den Bremern wirklich lange Zeit haargenau ergangen wie Gladbach in Bremen im Oktober. Und dem SC Freiburg ist es in Wolfsburg auch ungefähr ergangen, wie Gladbach mal gegen Freiburg. Also ja, das interessante Nebenschauplätze, Parallelen, Duplizitäten dieses Spieltags. Und dann lass uns doch vielleicht mal zum Personal schwenken.
Genau, Aufstellung gegen Augsburg.
Aufstellungstipp.
Ja, im Tor würde ich sagen, spielt
Jan Sommer.
Ich hätte es nicht besser sagen können. Jonas Omlin und völlig zu Recht. Also er hat wirklich vor dem Hintergrund dieses komischen, für ihn sehr, sehr, sehr komischen, schwierigen Spiels, hat er sich auch nachher mit einer richtig sauberen Analyse gut verkauft. Und ich glaube, er wird sich hier in Gladbach schon da einigermaßen etablieren. Und darum, Jonas Omlin spielt sein erstes Auswärtsspiel für Borussia Mönchengladbach und fährt auch deutlich mit der Ansage dahin, dass er seinen ersten Sieg einfahren will.
Ja, das sollte der Anspruch sein. Sieht man mal, wie schnelllebig dieses Geschäft ist. Wir haben vor einer Woche aufgenommen und da war der Tenor noch Tendenz, Sommer bleibt, beziehungsweise alles offen, dann nahm alles Fahrt auf und jetzt verabschieden wir nicht mal mehr richtig, im Prinzip hier im Podcast. Aber ja, ihr könnt ja noch mal einen unserer Texte verlinken. Du hast über die Wehmut geschrieben, die der Transfer auslöst. Ich habe so ein bisschen die Gewinner-Verlierer-Konstellation, wer da jetzt was rausgezogen hat. Aber jetzt ist es schon 3 Spiele her, dass Jan Sommer sein 3 Tage her, dass Jan Sommer sein erstes Spiel für die Bayern gemacht hat. Und wir stellen hier als sei nichts gewesen, Jonas Omlin ins Tor.
Ja, aber das ist eben der Fußball. Und ja, Jan Sommer ist jetzt eben Spieler des FC Bayern, hat ja auch, ich habe mir das Spiel angeschaut, hat ja auch gleich den Neuerschen Reklamierarm eingesetzt. Also er ist angekommen beim FC Bayern und ja, es wird jetzt schon darüber spekuliert, dass er wieder geht im Sommer. Das ist auch lustig. Also von daher, rückblicken ist im Prinzip tatsächlich schwierig, weil es geht einfach immer weiter nach vorne in, im Fußball. Und ja, Jan Sommer ist jetzt Torwart des FC Bayern, hat debütiert, hat, ne?
Man wird seine Position und Stellung bei den Bayern am meisten am Torwarttrikot erkennen in der nächsten Saison. Denn ich finde, fandst du auch, dass das nicht Jan Sommer-like aussah, was er da anhatte?
Ja, also, es ist halt, ich habe mal geschaut.
Der Unityp oder trägt das Heimtrikot, aber das war jetzt so irgendwie, das glaube ich, hätte Jan Sommer nicht designt, wenn er gefragt worden wäre.
Ja, also es ist ja, erstmal hat er ja den Ausrüster gewechselt. Bei Borussia, und da wir jetzt beide nennen, darf man es dann auch tun, hat er ja Puma und hatte da natürlich auch immer ein bisschen Einfluss, weil er eben vor der Saison gefragt wurde, wie soll so ein Trikot aussehen. Und jetzt ist eben der Ausrüster Adidas und da wird Manuel Neuer möglicherweise mitgesprochen haben. Also das Modell, was er trug, türkisfarbenes Modell mit so einem, sagen wir mal, ja, so einem Blubbermuster drauf, ist im Ausverkauf zu bekommen. Also wenn jemand das neue Jan Sommer Trikot gerne haben will, mal in verschiedenen Portalen schauen, kostet nur noch die Hälfte. Nicht, weil es Jan Sommer jetzt trägt, sondern generell, ja, glaube ich auch, ja, was soll er tun, ne? Da hängt was im Schrank und das zieht man dann eben an bei der Arbeit. Ja, ist eben so. Ja, genutzt hat es ihm so oder so nichts. Er hat das erste Tor kassiert, er konnte das erste Tor nicht verhindern und hat dann eben nur in Anführungsstrichen 1:1 gespielt gegen RB Leipzig und den ehemals Gladbach-Torwart ebenfalls Janis Blaswig, der dann eben auch nur ein Tor kassiert hat. Also sowas schiedlich-friedlich zwischen den Ex-Gladbach-Torleuten. Und ja, natürlich, Jan Sommer hat eine große Zeit hier gehabt, hat sich diesen Job beim FC Bayern verdient und kann man ihm nur die Daumen drücken, dass er da seinen Titel holt, den er sich wünscht. Aus deutscher Sicht vielleicht den Champions-League-Titel. Und was die Meisterschaft angeht, wird sich zeigen. Sicherlich Bayern da auch Favorit. Also Jan Sommer wird irgendwas Blechernes in der Hand halten. Chancen sind meines Erachtens nach größer als bei anderen Ex-Borussen, die bei anderen Vereinen jetzt tätig sind. Und da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber Jonas Omlin ist jetzt die Nummer eins und wir haben es tatsächlich, so wie die Fans im Stadion übrigens auch, die seinen Namen besonders laut gerufen haben bei der Aufstellung gegen Bayer Leverkusen. Ja, er ist unser Mann jetzt im Tor und das wird wahrscheinlich, so er gesund bleibt, auch die nächsten Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre so bleiben.
Ja, guck mal, und wir stellen ihn jetzt quasi doppelt auf direkt, denn das ist ja die Folge auch zum Hoffenheim-Spiel, also zweimal Jonas Omlin. Aber die Aufstellung, über die wir jetzt reden, ist die zum Augsburg-Spiel. Ich rechne hinten rechts, das haben wir jetzt schon ein bisschen angedeutet, mit einem Zurückwechsel, nämlich mit Joe Skelly. Dann rechne ich links mit Benze Baini und ich rechne mit einer unveränderten Innenverteidigung. Aber wenn Nico Elvedi nicht bald wieder den Kopf, die Schultern und alles hochbekommt und irgendwie sein Niveau erreicht, für das man ihn über viele Jahre schon kennt, muss Daniel Farke vielleicht auch mal nachdenken, ob das eine Konsequenz wäre, die er ziehen könnte, nämlich Marvin Friedrich wiederzubringen.
Ja, also wenn ich Marvin Friedrich wäre, würde ich zumindest das nicht völlig ausschließen, dass der Trainer irgendwann zu mir kommt und sagt, Marvin, du spielst wieder. Ko Itakura, tolles Comeback gefeiert, muss man sagen. Die meisten Ballkontakte im Gladbacher Team, die meisten Zweikämpfe im Gladbacher Team gewonnen. Hat im Grunde das gemacht, was man von ihm erwartet. Hat aber auch nicht dazu beitragen können, dass es gar kein Gegentor gab. Im Gegenteil, es gab eben diese drei. Trotzdem ist er ein Stabilitätsspieler, ein stabilisierender Faktor. Das hat er schon gezeigt. Für ihn das Comeback halt auch, ebenso wie für Omlin das Debüt, mies gelaufen. Aber er hat schon gezeigt, dass er eben da den Gladbachern helfen wird und sicherlich der gesetztere der beiden Innenverteidiger ist. Daniel Farke ist ein sehr positionstreuer Trainer. Darum glaube ich nicht, dass dieses schlechte Spiel von Nico Elvedi dazu führen wird, dass es jetzt diesen Wechsel gibt mit Marvin Friedrich. Aber ja, bleibe ich dabei, sollte es in Augsburg ähnlich laufen, dann könnte es in Hoffenheim so sein, dass Marvin Friedrich dann mit Ko Itakura in der Startelf steht, ja. Aber jetzt ja. Elvedi.
Jetzt Elvedi gegen Augsburg. Es ist ja auch ein bisschen immer, was vermuten wir, wie wird aufgestellt, aber es sind auch ein bisschen, der Wunschfaktor ist auch drin. Der ist aber, glaube ich, das Ganze ist deckungsgleich auf der Doppel-6 mit Weigel und Kone, zumindest bei mir.
Ja, also definitiv. Es gibt kaum Alternativen. Klar, man könnte jetzt sagen, der Weigel sah jetzt bei einigen Aktionen nicht so gut aus, aber er ist schon der Spieler, der auch extrem Sicherheit geben kann, wenn er an sein Spiel anknüpfen kann. Und Kone ist der, der immer viel versucht, der Dynamik reinbringt. Also da gibt es eigentlich gar keinen Zweifel und keine zwei Meinungen, dass das im Moment die beiden besten Sechser im Gladbacher Spiel sind. Florian Neuhaus wurde ja von Daniel Farke wieder dort einsortiert ein bisschen. Wunderte mich etwas, weil bei Farke hat Neuhaus ja eigentlich immer auf der 10 gespielt und das auch konsequent, als er vor seiner Verletzung gesund war. Und da sage ich mal, da sehe ich ihn dann auch letztlich wieder, wenn das System nicht geändert wird. Darum, diese beiden Sechser sind gesetzt und Christoph Kramer wäre dann die Alternative.
Die Offensive würde ich jetzt in einem Rutsch machen, weil dann überkreuzt es sich nicht und dann kannst du deine vier Leute nennen, die noch fehlen. Ich würde beginnen mit Hannes Wolf links, Jonas Hofmann in der Mitte, Nathan Ngumu rechts und Alassane Player im Sturmzentrum.
Ja, also weitgehend d'accord. Bei Ngumu bin ich mir nicht ganz so sicher, aber andererseits ist es auch schwierig, einen Spieler immer wieder rauszunehmen, wenn er dann nicht so optimal funktioniert. Aber definitiv sehe ich ihn auch eher auf dieser Flügelposition. Er sich wahrscheinlich auch. Ich glaube, dass diese Mittelstürmergeschichte für ihn im Moment zumindest noch schwierig ist. Ich verstehe, warum Daniel Farke das gemacht hat. Er hat es ja ausprobiert im Spiel, Testspiel gegen Bielefeld. Da hat Ngumu ja auch ein Tor gemacht, aber man hat schon gemerkt, dass er einfach von den gesamten Laufwegen, er war dann ja auch immer wieder auf dem Flügel, dann reingekommen ist. Und viele Alternativen gibt es ja einfach gar nicht. Und ich glaube, Hannes Wolf hätte sich diesen Startelf-Einsatz auch verdient. Sollte Florian Neuhaus eine gedankliche Option sein, könnte man natürlich auch mal darüber nachdenken, ihn reinzubringen und dann eben Jonas Hofmann anstelle Ngumus auf der Seite zu lassen. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie weit ist Neuhaus. Eigentlich gehört er für mich da auf diese Zehnerposition. Dann eben Hofmann, Neuhaus und Hannes Wolf und davor Alassane Player in der Rolle, in der er damals in Gladbach angekommen ist. Vorne im Sturmzentrum.
Ich bin gespannt bei Ngumu. Es wäre, meine ich, das erste Mal, dass er zwei Spiele in Folge beginnt. Mal gucken, wie nachhaltig dieses Projekt jetzt angegangen wird. Ich habe hier noch so ein Pfeiling gekritzelt, der so ein bisschen suggeriert, dass Player Hofmann ja fast auch Doppelspitze sein könnte, je nachdem, wie breit dann die anderen beiden, die Flügelspieler agieren. Ja, aber das kann sich auch alles situativ ändern. Aber ja, ist dann doch einiges an Umbau. Farke untypisch wäre das, aber zum Teil ist er ja, nee, gezwungen ist er erstmal gar nicht, ne?
Nö, aber das wäre dann ja in etwa die Aufstellung, die es zum Ende des Spiels gegen Leverkusen gab und das wäre wiederum etwas, was bei Farke schon öfter gegeben hat, dass sich im Grunde die Mannschaft vom nächsten Spiel dann so einspielen kann. Er hat jetzt mehr gewechselt als sonst waren es dann vielleicht ein oder zwei, jetzt wären es dann ein paar mehr Wechsel, aber ich könnte mir vorstellen, dass so das, was am Ende gegen Leverkusen auf dem Platz stand, da schon auch eine gewisse Richtung vorgibt, abzüglich natürlich Lars Stindl, der nun diese gelbe Karte gesehen hat, gesperrt ist, da würde dann eben Player wieder ins Spiel kommen und ja, Player hat ja in Augsburg sein allererstes Gladbach-Tor, meine ich, erzielt, soweit ich mich erinnern kann, damals ein Kopfballtor sogar, ne? Sein erstes Bundesliga-Tor.
Ich war da,
zumindest.
Ja.
Ja,
war da,
ja, ja.
Vor Ort in Augsburg.
Damals ein 1:1, meine ich, ne? Also
ja, oder 2-2. Nee, 2-2 war davor. Es geht meistens 1-1 oder 2-2.
Ja, es war, glaube ich, dieses 1-1 und Player eben dieses Kopfballtor gemacht. Danach kam dann sein Lauf mit den Toren in der Saison. Er war ja da geholt worden nach der Systemumstellung auf 4-3-3. Da will ich nochmal erwähnen, auch das wäre eine Option für Daniel Farke, vielleicht wirklich mal eine andere Systematik reinzubringen, um viele eingeschliffene Dinge, die einfach zu eingeschliffen sind, vielleicht mal aufzubrechen. Und naja, aber
hast du im Kopf, wann er einmal das System geändert hat in dieser Saison?
Warte mal. Ja, fällt mir jetzt nicht direkt ein.
ja streng genommen in München. Da hat er, glaube ich, einen dritten Innenverteidiger gebracht. Ich weiß nicht, das war aber ein 3-6-1 dann am Ende in der Schlussphase.
War das nicht irgendwie 1 gegen 11? Also Jan Sommer gegen den Rest der Bayern?
Ja, genau, es war 0-1-0. Nee. Ja, aber das war so das einzige Mal, wo vermerkt ist, dass Borussia ein anderes System gespielt hat, obwohl das System da ja einfach war, wir verteidigen das Tor. Aber so ein richtiges, Farke wechselt und jetzt wird mal Dreierkette oder irgendwie doch, weiß ich nicht, 4-4-2. Ja, situativ natürlich immer, aber so, dass man sehen konnte, oh, jetzt ist hier was umgestellt worden. Wenn ich nicht irgendwas übersehen habe, hat es das in der Form nicht gegeben bisher.
Ja, deswegen. Also man könnte es überlegen. Man könnte dann eben mit dieser Systematik mit zwei Achtern natürlich sich ein Florian Neuhaus mit Jonas Hofmann vorstellen. Das hat damals unter Dieter Hecking perfekt funktioniert. Natürlich auch ein Hannes Wolf, der diese Position ja bei Swansea bei seiner Leihe oft gespielt hat. So diese Halb-Acht-Position. Und wenn man dann eben mit Weigel als Einzelsechser, könnte man auch Kone sogar sich ein bisschen weiter vorstellen, weiter vorne als Achter. Hannes Wolf hat ja in Salzburg auch schon hängende Spitze gespielt. Also da gibt's ganz viele Möglichkeiten dann, die auch aus dieser Systematik herausgehen. Aber ich glaube schon, dass das für Farke, der sehr system- und personaltreu ist, zu viel des Guten wäre und vielleicht der Mannschaft auch gar nicht so gut tun würde. Denn wie stark der Schaden ist, den dieses Leverkusen-Spiel angerichtet hat, das müssen wir erst noch abwarten. Ich fand es extrem ernüchternd, was ich gesehen habe. Hatte wirklich viel, viel mehr mir versprochen von der Gladbacher Mannschaft. Und da gilt es jetzt erstmal vielleicht in der alten Systematik überhaupt erstmal wieder auch mentale Stabilität aufzubauen.
Viel Zeit ist dafür nicht. Während wir sprechen, läuft die Pressekonferenz, die unsere Kollegen Hanna Gobrecht und Thomas Kuhlke wahrnehmen. Und wir haben, glaube ich, jetzt besprochen, was es zu besprechen gab. Und wenn wir uns dann wieder verbinden hier zum Fohlenfutter-Podcast, sind wir die ganze Ecke schlauer, denn dann sind schon
zwei Spiele. Was haben wir denn? Der Tipp für die beiden Spiele. Also wenigstens Hoffenheim sollten wir tippen, auch mit tippen.
Wo hast du unserem Kollegen Sebastian Bergmann gratuliert?
Er hat mich selber gratuliert. Also er hat mich darauf hingewiesen, dass er richtig getippt habe. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt, herzlichen Glückwunsch. Ich habe natürlich völlig daneben gelegen mit meinem 2-1. Dein 2-2 war ja nun bis auf ein Tor zumindest nah dran vom Ergebnis her. Aber
ja, ich dachte aber schon zwischenzeitlich, jetzt geht's 0-4 aus und du wirst mir sagen, ja, 4 Tore, genau richtig. Und
Also Sebastian Bergmann, unser Leverkusen-Experte der Rheinischen Post, sehr guter Mann, hat richtig getippt und hat jetzt auch viel zu schreiben über den Aufwärtstrend bei Bayer Leverkusen. Wir haben zusammen nochmal eine Geschichte gemacht über die beiden Rückkehrer des Spiels. Florian Neuhaus, der ja sein Comeback ebenso feierte wie Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen 2, die möglicherweise in Zukunft auch in der Nationalmannschaft, Wirtz ganz bestimmt, Neuhaus arbeitet ja so ein bisschen dran, in der Nationalmannschaft eine Zukunft eine Rolle spielen könnten. Also dazu habe ich auch ein bisschen was geschrieben, pack das auch mal in die Shownotes. Also von daher, auch das ein Randaspekt des Spiels gegen Leverkusen. Und jetzt zurück zu den Tipps. Und Yannick, was sagen wir?
Jetzt habe ich den Vortritt, ne? In Augsburg sage ich, dass Borussia, ich sag wieder 2-2. Warum eigentlich nicht?
Sag doch einfach 2-2, dann brauche ich nicht mit meinem 1-1 kommen, was ich mir ausgedacht habe. Also sage ich jetzt, warte mal, also die Ex-Gladbacher spielen nicht. Ja, aber Beljo wird ein Tor machen. Das heißt also, Augsburg macht mindestens ein Tor und dann ist die Frage, schafft Gladbach den Ausgleich oder nicht? Ich sage 1-1.
Dann lasse ich jetzt bei Hoffenheim den Vortritt.
Okay, also Hoffenheim gegen Gladbach. Das ist ja ein Spiel, wo im Prinzip zwei Brüder oder Schwestern, wie man es immer nennen will, im Geiste aufeinandertreffen. Denn irgendwie dieses Spiel bei Union Berlin, das war ja fast, der Hoffenheimer jetzt war ja fast eine Kopie, wie schon gesagt, der Gladbacher. Beide haben diese Kader und beide spielen auch 2-2.
Ich sage, Borussia gewinnt in Hoffenheim. Alleine, weil wir beide da sind und es in keinerlei Zusammenhang steht, aber ich wollte es nur unterbringen und sagen, dass Borussia dort 3-1 gewinnt.
Das gab es schon. Ich glaube, da waren wir sogar auch vor Ort. War das
ja, nicht deswegen glaube ich, kam das jetzt auch so aus mir.
War das nicht sogar das Spiel, wo wir am Ende geschrieben haben, grazie Vince, als
das
der
war das La Vince Vita.
Vincenzo La Vince Vita so groß aufgespielt hat. Ja, das Spiel war eine Freude, das muss man sagen. Vincenzo Grifo, da seine besten 90 Minuten für Gladbach abgeliefert hat, gespielt wie Mutter Pasta kocht, aus dem Bauch, aus dem Herz raus. Und wenn sowas jetzt auch wieder passieren würde, egal wer es dann am Ende macht von Gladbacher Seite, dann sei es ihm gegönnt. Und ja, Hoffenheim auf jeden Fall ein völlig unberechenbarer Gegner, glaube ich, aber zu Hause irgendwie auch für sich selber völlig unberechenbar. Das ist ja Gladbachs Chance und bin ich gespannt. Würde ich dir zustimmen, dass Hoffenheim Gladbach wahrscheinlich besser liegt als Augsburg?
Ja. Davon ist auszugehen. Und Hoffenheim, echt, die waren nach 10 Spieltagen, waren die Vierter und haben seitdem einen Punkt geholt.
Ja, sind jetzt ist auch mal ein Statement.
Ja, also sind sowas von auf dem absteigenden Ast, spielen gegen Stuttgart jetzt unter der Woche. Das ist dann für beide auch schon wieder wegweisend. Ja, deswegen interessante Woche und wir beide reden dann nächste Woche über 2 Spiele. Na, eigentlich auch wieder über 3, weil dann müssen wir auch vorausblicken, aber eins
genau
nach dem
so.
Anderen.
Genau so ist es. In diesem Sinne würde ich sagen, ein doppeltes sportverbundenes Vergnügen der Kollegin Hanna Gobrecht, die sich auf den Weg nach Augsburg machen wird. Da natürlich erstens eine gute Reise, zweitens möglichst nicht ganz so kalte Temperaturen und drittens dann wenigstens ein gutes Spiel mit einer relativ schnellen, klaren Entscheidung. Denn man muss ja, du, Yannick, wirst auch mit dem Kollegen Thomas Krulke auch mit involviert sein in die Berichterstattung. Man muss ja immer gucken, dass man nicht am Ende zu viel umschreiben muss, wenn das Ergebnis noch total kippt. Also von daher wünsche ich euch ein klares Ergebnis. Und wir werden dann sehen, in welche Richtung das ausschlägt. Und ja, das Wochenende dann verbringen wir im Kraichgau. Du hast es gesagt, wir fahren nach Sinsheim. Dort steht das Stadion der Hoffenheimer. Und ja, wir waren ja auch schon mal mit unserem Fotografen Dirk Päfken zu Besuch dann in Hoffenheim und Umgebung und haben uns die alten Stadien da von Hoffenheim angeschaut, das alte Stadion.
Die alten traditionsreichen Stadien.
In ja, genau. Und ja, dieses Mal schauen wir mal, was wir sehen werden. Aber ich glaube ja immer daran, dass gerade zwischen Gladbach und Hoffenheim so wie immer wieder ganz gute Spiele entstehen. Da schauen wir mal. Augsburg wird, glaube ich, eher so ein bisschen puh.
Ja, da sind wir sehr gespannt. Ich muss noch ganz am Ende eine Korrektur vornehmen. Unser Hörer Udo Wenzel hat uns geschrieben, wir sprachen letztes Mal über Xabi Alonsos Ausflüge im Rheinland und ich habe gesagt, er war in Zons am Rhein. Es heißt aber Zons am Rhein. Das wollte ich kurz klarstellen. Danke
an wohnt er jetzt eigentlich da oder?
Nee, der wohnt in Düsseldorf. Aber ich habe vermutet, es sah so aus, als wenn er da an so einer Festung wäre. Aber naja, gut, das wollte ich nur kurz am Ende noch klarstellen. Danke für die Nachricht und auch, ne, wenn ihr sonst was auf dem Herzen habt, schreibt uns an fohlenfutter@rheinische-post.de und bevor jetzt meine Stimme gleich ganz weg ist, beenden wir diese Folge.
So tun wir das. Also, zweifaches sportverbundenes Vergnügen und tschüss.
Und tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de